Die Weisheit des Johannes. Einführung. Aus allem diesen folget, dass ich euch das Testament Johannes aber und abermal empfehle, dessen Inhalt Mosen und die Propheten, Evangelisten und Apostel begreift. Güthern Herder, 20. Februar 1786. Verborgener Ströme, glockentiefes Rauschen, tönt stetig fort durch die Jahrtausende, und aller Lärm des lauten Tages kann dieses tiefe Rauschen nicht vor denen bergen, die es hören wollen. Zwar sind die Ohren derer, die den Lärm erzeugen helfen, fast taub geworden, so daß sie nur noch hören können, was mit schrillen Lauten sie zu allernächst umtost. Allein zu jeder Zeit gab es denn doch auch Menschen, die sich den lauten Märkten ferne hielten und in stiller Mitternacht den heilig ernsten, fernen Klängen lauschten, die aus Urseinstiefen sich vernehmen lassen. Zu Zeiten aber werden diese wenigen zu vielen und ihre Ohren werden so geschärft, dass sie die urgrundfernen Klänge selbst im wildesten Getöse ihrer lärmberauschten Umwelt deutlicher empfinden als den grellen Lärm, der sie daran zu hindern sucht. Wir leben im Anbruch einer solchen Zeit. Tagtäglich mehrt sich die Zahl der Hörenden. Sie stört nicht mehr das heisere Schreien der Jahrmarktsrufe, nicht das Brüllen wilder Tiere, noch das Kastagnettenklappern toller Tänzer. Und lächelnd überhören sie das Schellenklingen bunter Narrenkappen. Sie hören nur den einen heilig hehren Glockenton, hören allein auf das stete klangtiefe Rauschen der Ströme der Ewigkeit und suchen räumlich wie zeitlich in Nähe und Ferne ihresgleichen, suchen Menschen, die bekunden können, dass auch sie das gleiche tiefe Rauschen aller Orten hören. Müde sind heute die Besten aller bloßen Weisheit der Gehirne. Längst lockt die Akrobatik des Gedankens nur noch junge Greise oder alte Kinder. Die geistreichen Schlüsse pfauenstolzer Klügler gelten kaum noch als billige Scheidemünze unter der ewig kindischen Menge, und man erhandelt nur zuweilen noch damit ihre Gunst, so wie der Seefahrer die Gunst der Wilden gewinnt durch bunte Gläser und glitzernde Perlenschnüre. Wer aber dem Erwachen nahe des Erdenlebenswert in Tat und Wirken sucht, der verlangt nach anderer Erkenntnis, verlangt nach einem Innewerden sicherster Gewissheit, die nicht schon morgen wieder Ungewissheit wird, der nicht die Resultate fremder Forschung früher oder später ihre Fundamente unterwühlen können. Zu allen Zeiten gab es Menschen, denen solche Gewissheit wurde. Sie wird nicht erschlossen und nicht erklügelt, und keines Menschen Hirn kann sie erdenken. Nicht Reichtum äußeren Wissens ist vonnöten, um sie zu erhalten. Wer du auch sein magst und wie hoch man auch dein Wissen werte, Gewissheit wirst du eher nicht erlangen, als bis du lernst, der schillernden Vielfältigkeit deines Denkens zu entsagen. Du hast aus Gedankengängen ein Labyrinth dir geschaffen, in dem du dich selbst verloren hast. Du kannst dich nur wiederfinden, wenn du zurück zum Eingang dieses Labyrinthes findest, dorthin zurück, wo einst dein Denken einfach war, wie eines Kindes Denken. Auch die Menschen ferner Vorzeit kamen anders nicht zu Weisheit und Erkenntnis. Es leuchtet heute noch das gleiche Licht, davon man staunend Kunde bei den alten Sehern findet. Allein wenn du im Dunkel der Gedankengänge dich ergehst, wirst du es leichthin leugnen können, da sich seine Strahlen dorthin nicht ergießen. Die Alten waren zu Zeiten wahrlich weit mehr Herren der Erde als diese neueren Geschlechter, die sich durch ihr Erklügeln und Ersinnen stolz erfüllt, die Kerkermauern selber aufeinandertürmen, die ihnen dann den Blick in die Unendlichkeit verbauten. Mit sicheren Instinkten mussten sie zu sichten und zu sondern und nahmen voller Ehrfurcht jeweils in Besitz, was ihre Ahnen ihnen darzubieten hatten als unvergängliches, gewisses Weisheitsgut. So konnte aus der alten Tempeltrümmerstätten stets das Heilige gerettet werden und mochte auch in jedem neuen Sanktuarium ein neues Kultbild sich erheben. So blieb es letzten Endes doch der gleichen Gottheit hüllendes Symbol und war den Eingeweihten solcher Art vertraut. Die Menschen des nun schwindenden Geschlechts jedoch, die selbst weit tiefer, als sie ahnten, durch gar mannigfachen Aberglauben warteten und die ihr Wähnen, Meinen und Vermuten anmaßlich als Wissen proklamierten, sahen in jedem Gottesbilde alter Zeiten nur den Götzen, sahen in seinem Kulte nur der alten Aberglauben und bemerkten nicht, dass neben jedem Gotteskulte tiefgeheime Weisheit schreitet, die freilich nur den Mündigen allein sich offenbart. So so ist denn auch die alte Sendschrift, die man das Evangelium Johannis nennt, gar vielen in den jüngst vergangenen Tagen und wohl auch noch in dieser heutigen Zeit zu nicht viel mehr als einem Märchenbuch geworden, angefüllt mit poesiegetränkten Zeugnissen längst überlebten Aberglaubens. Allmählich frei nun von der Furcht, das Wort der Schrift, das früher als ein Werk des Geistes Gottes galt, auf seine zeitliche und erdgeborene Gestaltung hinzuprüfen, hatte man der alten heidenleeren Spur darin gefunden. Und da man weiterhin entdeckte, dass auch das wundersame Gottesmenschenbild des alten Buches mancher alter Götterbilder Züge in sich eint, so ward den Neueren, soweit sie sich nicht Christen nennen, des ganzen Buches Inhalt frommes Hirngespinst. Viel mochte dazu beigetragen haben, dass man die alte Kunde nur in einer Form besitzt, die allzu deutlich zeigt, dass vieler überformer töricht frohe Arbeit ihr erst die Gestaltung gab, die sie nun trägt. Verderblich war es auch, dass man in alter Zeit schon darauf ausgegangen war, diese Sendschrift als ein Werk des Jüngers, den der Meister liebte, darzustellen und somit alles tat, um sie den älteren Berichten anzugleichen, die von des hohen Meisters Erdenleben, Wahrheit und Dichtung nach Gefallen ineinandermengend, legendenhafte Kunde bringen. Man konnte so nicht mehr erkennen, dass dieses alte Buch einst über ein Menschenalter nach des Meisters Tod entstanden. Wohl jene Sagenkunden von des hohen Meisters Erdenwallen nutzte, dass aber sein ursprünglicher Verfasser wahrlich anderes erstrebte, als der alten Wunderbücherzahl zu mehren. Hier ist nun darzulegen, dass die alte Sendschrift, die einst frühe Überformer dem Johannes, den der Meister liebte, zugeschrieben haben, die Schrift eines Wissenden ist, der für seine Getreuen schrieb, die längst von Mund zu Ohr von einer Lehre wussten, die wahrlich frohe Botschaft allen war, die sie dereinst erreichte. Aus gleichem gesicherten Wissen ist hier auszusprechen, dass jener, der die Sendschrift erstmals niederschrieb, noch im Besitz von alten Schriften war, die in getreulicher Abschrift Worte aus des hohen Meisters eigenen Sendschreiben gaben, wie sie der Jünger Johannes nach des Meisters Tode in Verwahrung nahm und seine eigenen Schüler davon Abschrift nehmen ließ. Des Weiteren ist hier zu sagen, dass der Jünger, den der Meister liebte, als einziger unter den Aposteln um die tiefsten Dinge wusste, die zu seines Meisters Sendung in Beziehung standen. Nach des Meisters Tode aber sammelte er um sich die wenigen, die da vom Anfang an die Lehre geistig fassten. Als er dann selbst gestorben war, erhielt sich dennoch die Vereinigung dieser wenigen Getreuen, verwahrend tiefes geheimes Wissen, das sich dem äußerlichen Kultkreis nie bequemen konnte, der sich alsbald gerundet fand, als Frucht der Predigt jener anderen Jünger, von denen sich der Auserwählte schon gar bald nach seines Meisters Tod in wachsender Entfernung stets gehalten hatte, so sehr auch die Legende, die der äußere Kult sich schuf, bemüht ist, ihn den ihren eng verbunden zu erweisen. Den Nachfolgern dieser Schüler des Apostels, die aber sehr zu unterscheiden sind von des Täufers Jüngern, der den gleichen Namen trug, Jehochanan, galt die Sorge dessen, der die Schrift geschrieben hat, von der ich hier zu reden haben werde. Ihnen war wahrlich nicht zu kommen mit jenen Wundersagen, die heute sich in dem der Nachwelt dargebotenen und überaus verdorbenen Buche finden, auch wenn aus diesen Wundersagen manche spricht, dass Nachgeborenen das Bild des Meisters hellen kann. Sie wussten von einem Geisteswunder, das alle Wundersagen der Berichte weit in Schatten stellte, und dieses Geisteswunder kannten sie aus eigenem Erleben. So sehr sie aber auch des hohen Meisters Lehre, wie sie durch Johannes einst verstanden worden war, als heiligstes Vermächtnis hüteten, so trugen sie doch keineswegs Bedenken, wo immer sie in Lehren ihrer Zeit verborgener Wahrheit Fäden fanden, solche Wahrheit auch dem Tempelvorhang einzuweben, der in ihren Sanktuarien das Geheimnis wahrte vor profanen Blicken. Nur wenn man dieses alles wohl beachtet, ist auch heute noch, trotz aller fremden Hände, die des ersten Schreibers Niederschrift verdarben, das bruchstückhaft Erhaltene, dem inneren Werte nachzufassen, soweit es töricht enger Korrektur schon in der ersten Zeit entging. So aber auch ist zu verstehen, dass der Dichter diese Sendschrift über alle anderen alten Glaubenskunden stellt, während neuere Forschung allen Scharfsinn aufzubieten sucht, um durch den wild überwachsenen Garten der Erkenntnis, den sie lichten soll, auch nur einen leidlich gangbaren Weg zu bahnen. Und fragt man mich nun, aus welchem Wissen ich mir selbst Gewissheit holte, das in diesem Buche darzulegende, vor aller Mit- und Nachwelt zu vertreten, so muß ich als erstes den Irrtum im Keime zerstören, als gebe ich hier etwa Früchte eigenen Erforschens. Die Wege, die hier zur Gewissheit führen, sind so eng und steil, dass jedes eigene Gepäck, und sei es auch ein Schatz des Erdenwissens höchster und sublimster Art, zurückgelassen werden muß, soll nicht der Fuß auf diesen höhen Pfaden straucheln. Es gibt ein Wissen, das allein von diesen Dingen mit Gewissheit wissen kann. Hier sind Beweise denen nur verlangbar, die seit der Urzeit solche Art zu wissen pflegen und den Bestätigten in jedem Menschenalter weitergeben, was sie selbst auf gleiche Art erlangten. Die Fähigkeit des Wissens aus der Selbstverwandlung, wobei der Wissende zum Wissen aus dem Gegenstand des Wissens wird. Aus solchem Wissen aber rede ich. Ich will Gewissheit geben und weiß, dass anders Gewissheit nicht erlangbar ist. Es liegt mir ferne, zum Glauben an meine Worte überreden zu wollen. Wer da ergründen will, ob ich der Wahrheit Wort und Stimme leihe, suche in sich selbst, in seinem Allerinnersten Bestätigung. Er wird nicht vergeblich seine Zeit darauf verwenden, das, was ich ihm zu zeigen habe, so zu sehen, wie ich es ihm zeigen muß. Zuweilen mag es also scheinen, als ob ich von dem Gegenstande dieses Buches mich zu weit entferne, und auch Wiederholung wird sich kaum vermeiden lassen. Es ist nicht meine Absicht, nach System und Regel zu verfahren. Die alte Sendschrift, die den Namen des Johannes trägt, soll hier nicht etwa einen Kommentar erhalten. Es gilt hier nur, die reine Lehre aufzuzeigen, deren Kenntnis der Schreiber bereits voraussetzen durfte bei seinen Getreuen. Und weiter will ich hier dem Irrtum steuern, dass die alte Sendschrift gleicher Glaubensmeinung Zeugnis sei wie die drei älteren Berichte über des gesalbten Leben, denen man in alter Zeit sie schon zur Seite stellte, nachdem sie dafür zubereitet worden war. Es wird auch nötig werden, hier so manches Textwort nun in helleres Licht zu stellen, als wenn es nur des Beispiels halber oder als ein Mittel der Verständigung beiläufige Erwähnung finden sollte, wo es denn füglich auch in herkömmlicher Lesart und Bedeutung seinem Zweck entsprochen hätte. So möge nun die hohe Weisheit, die trotz aller späteren Verdunkelung noch aus dem alten Texte strahlt, den man das Evangelium Johannes nennt, ein Leitstern werden allen Suchenden, ein Leitstern, der ihnen den Weg zum Geiste erhält.